Ja, ich grüße euch auch alle von dieser Stelle ganz lieb. Ich habe eine Lesung aus dem Römerbrief und dieser Abschnitt ist überschrieben, Lobpreis der Wunderwege Gottes. Und da muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ja, ich war gestern im Altenheim in Mahl in der AWO und zwar, ich muss noch vorher anfangen, Alexander hatte mich gebeten, wenn ich denn mal Zeit und Freude hätte, dort eine alte Dame zu besuchen. Die hat in Dorsten gelebt bis jetzt und schon seit vielen Jahren bestellt sie Schriften und hat die auch immer ganz fleißig verteilt. Sie ist 88 Jahre alt. Ja, und dann habe ich gedacht, die Zeit rennt, ich will es nicht verschieben und dann habe ich das auch gleich gestern gemacht. Und ich wusste ja nicht, was mich da erwartet. Und als ich in das Zimmer kam, da habe ich auch gedacht, hell, freundlich, nicht nur das Zimmer. Sie strahlte mich an, sie kannte mich ja nicht. Und ich habe mich dann vorgestellt, ich sage, unser Sohn oder mein Sohn Alexander Mertin. Nein, da war sie also, wie ist das nur möglich? Und sie hat sich so gefreut. Und ja, was soll ich sagen, sie hat mir von ihrem Leben erzählt, hat viel mitgemacht an Krankheiten, aber es war kein Wort der Klage. Nur, wie wir es gerade gesungen haben, Lobpreis. Und mein Herr Jesus, und das war so echt und so tief, ich habe da nur gesessen, ich musste die Frau immer angucken, trotz ihrer 88 Jahre, die hatte ein Strahlen im Gesicht. Es war eine Helligkeit, die leuchtend blauen Augen. Sie hatte so ein geblümtes Kleid an, so Hemdlosenkleid, so weißes Krägelchen. Hand war auch verbunden, so wie deine. Und dann hat sie mir Sachen erzählt, da habe ich gedacht, boah, sie sollte zur OP reingeschoben werden. Und dann sagt sie, wir beten aber noch, Herr Doktor. Und dann, ja, sie hat gebetet und dann sagte der Arzt, das war das Beste, was mir heute passieren konnte. Ja, das war das eine. Und so ging es weiter. Und jetzt vor kurzem war sie wieder in der Paraklinik. Sie sollte einen Schrittmacher bekommen. Sie ist also schwer herzkrank. Und dann hat sie zu der Ärztin gesagt, Frau Doktor, vor 10 Jahren hätte ich ja dazu gesagt. Aber jetzt, ich habe meine Hoffnung und mein Ziel im Himmel. Und ich freue mich, wenn ich einmal bei meinem Herrn Jesus, so hat sie immer meinem Herrn Jesus, in der ewigen Herrlichkeit bin. Die Ärztin war sehr still und hat erstmal nichts gesagt. Und dann sagte sie, das habe ich noch nie gehört. Das muss ich jetzt akzeptieren. Die ewige Herrlichkeit im Himmel. Liebe Geschwister, ich bin nach dieser eine Stunde, wir haben gesungen, sie hat mir ein Lied vorgesungen, kennen Sie das? Nee, kannte ich nicht. War ein wunderschönes Lied, sie hatte schon eine sehr brüchige Stimme, aber sie hat gesungen. Und dann haben wir gebetet und dann hat sie mich gesegnet. Und was soll ich sagen, ich bin jubelnd da weggefahren. Nicht ich habe ihr Freude gemacht, sie hat mir Freude gemacht. Und das wollte ich euch einfach sagen. Das war so wunderbar. Ja, ich kann dafür nur danken, was sie auch dort im Heim weitergibt, ne? So natürlich, so frisch, so nicht aufdringlich, einfach echt. Jesus in ihrem Herzen. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich denn alt, wenn noch älter werden sollte. Das war mir so Vorbild, ja, die ewige Herrlichkeit im Himmel. Unser Text, Lobpreis der Wunderwege Gottes. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind deine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch beten.
Wir sagen Ehre, Nummer 12. Ja, Claudia hat ja zu Beginn schon gesagt, dieser Sonntag heißt Trinitatis. Abgeleitet von dem lateinischen Wort Trinitas, das heißt wörtlich übersetzt Dreiheit oder Dreifaltigkeit und wir übersetzen das in der Regel mit Dreieinigkeit. Dreifaltigkeit bedeutet ja, dass Gott uns in drei Personen begegnet. Und so wird uns von Außenstehenden auch manchmal vorgeworfen, wir hätten drei Götter. Ich denke immer noch an die Zeit, in der ich bei euch in der Jugend damals gelernt habe. Da gab es mal eine Jugendstunde, vergesse ich nie, die hieß die Drei Götter der Christen. Die hat der Dietmar Engfer gemacht. Da bin ich das erste Mal mit dem Begriff Dreieinigkeit zusammengekommen. Hat mir viel gebracht. Ja, Dreieinigkeit will deutlich machen, dass diese drei Personen, von denen da die Rede ist, eins sind. Dass sie eine Person sind. Und das entspricht durchaus der Schrift, auch wenn sie das Wort Dreieinigkeit an keiner einzigen Stelle erwähnt. Im Alten Testament wird schon betont, dass Gott einer ist. Das Neue Testament sagt ja eindeutig, dass sich dieser Gott in drei Personen offenbart, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ich denke, das ist so besonders am vorigen Sonntag zu Pfingsten also wieder deutlich geworden. Und der uns heute vorgegebene Text, der verdeutlicht das noch ein bisschen mehr. Ich lese uns den vorgeschlagenen Text aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Da schreibt Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszufüllen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, Herr, wir können dich über diesen Worten eigentlich nur loben, preisen und anbeten. Und ich bitte, dass du uns diesen Text aufschließt. Amen. Tja, im griechischen Urtext ist das ein einziger Satz. Gut, dass Luther wenigstens 6 daraus gemacht hat. Und dieser Text, der spricht alle drei Personen an, in denen Gott sich offenbart, wobei der Schwerpunkt natürlich auf dem Werk Jesu Christi liegt, von dem er durchgehend spricht. Es geht also um das Werk des dreieinigen Gottes, das in Jesus Christus sein Zentrum hat und letztlich nur von Jesus her zu verstehen ist. Unter dem Thema "Wir beten den dreieinigen Gott an" möchte ich mit euch über diesen Text nachdenken und das in 3 Schritten tun. Ich nenne sie mal. Wir beten den dreieinigen Gott an, denn wir sind erwählt vom Vater aus ewiger Liebe. Wir sind erlöst durch den Sohn. Und wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Zum Ersten, erwählt vom Vater aus ewiger Liebe. Ich lese uns nochmal die ersten 4 Verse. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ihr habt bestimmt schon mal einen Ameisenhaufen gesehen und so von oben drauf geguckt auf dieses Gewimmel. Ich stelle mir vor, so ähnlich muss das für Gott aussehen, wenn er von oben auf das Menschengewimmel hier bei uns, vielleicht besonders in China, runterguckt. Oder Indien ist, glaube ich, inzwischen noch bevölkerungsreicher. Und eigentlich könnte er doch zu diesem Menschengewimmel ein völlig unpersönliches Verhältnis haben. Haben wir ja zum Ameisenhaufen auch. Ne? Es könnte ihm völlig gleichgültig sein, was aus uns wird. Er hätte ja an sich selbst genug, er braucht uns nicht. Aber es ist ganz anders. Hier steht, er hat uns erwählt. Indem er den Sohn liebt, liebt er wunderbarerweise auch uns. Und mir ist aber wichtig, dass diese Erwählung, wie es der Text sagt, schon vor Grundlegung der Welt geschah. Also vor der Schöpfung. Das bedeutet einerseits, dass Christus, indem er uns erwählt hat, damals schon existierte. Dass es also die drei Personen Gottes schon vor Anbeginn der Zeit gab. Denn der Heilige Geist wird ja schon im zweiten Vers der Bibel erwähnt. In 1. Mose 1, Vers 2. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und es bedeutet andererseits, dass Gott uns schon kannte, ehe wir überhaupt geboren, ja, ehe wir überhaupt gezeugt worden waren. Und dann steht da noch was, was man möglicherweise leicht überliest. Da steht, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Im Himmel, das heißt also, Gott verheißt uns keine irdischen Güter, keinen irdischen Wohlstand, keine super Gesundheit, keine Karriere hier auf Erden. Es kann sein, dass er uns das auch alles schenkt, aber es gehört nicht zu dem angesprochenen geistlichen Segen hier. Seine Zusage gilt für die Zeit nach diesem Leben im Himmel. Petrus schreibt das mal genauso im ersten Petrusbrief. Da spricht er von einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel. Und durch Christus steht da, das bedeutet, dass Gott den Segen an seinen Sohn gebunden hat. Das heißt, bevor er die Welt erschuf, hat er schon beschlossen, uns zu retten. Und das wiederum heißt, dass er von Anbeginn an wusste, dass die Menschen in Sünde fallen würden, dass sie die Erlösung also brauchten. Und mehr sagt die Schrift gar nicht dazu. Dann sagt Vers 4 noch, dass wir als seine Kinder heilig und untadelig sein sollten. Ich glaube nicht, dass das als Forderung zu verstehen ist, denn wir können das gar nicht schaffen. Wir schaffen das in diesem Leben nie. Aber heilig und untadelig sind wir in Christus. Das heißt, die Heiligkeit und Untadeligkeit ist eine Gnadengabe Gottes. Er macht uns in Christus heilig und untadelig. Und er tut das alles, wie es hier steht, aus Gnade. Vers 6 spricht von seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ich habe mir in meiner Bibel vor einiger Zeit mal an diesen Textabschnitt das Wort Gnadengeschenke geschrieben und habe die mal alle markiert, die da stehen. Ich erwähne sie mal. Da steht geistlicher Segen im Himmel durch Christus, Vorherbestimmung Gottes Kinder zu sein, Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Sünde, Wissen um das Geheimnis seines Willens, Einsetzung zu Erben, Versiegelung durch den Heiligen Geist. Und wir finden bestimmt noch ein paar mehr. Und über all dem kann Paulus zu Beginn des Textes nur ausrufen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ist ein Geheimnis. Wir sind erwählt vom Vater aus ewiger Liebe. Und das Zweite gehört dazu, wir sind erlöst durch den Sohn. Ich lese dazu nochmal die Verse 7 bis 12. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszufüllen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Da geht es um das Zentrum des Evangeliums, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi und die Vergebung der Sünden. Jesus hat uns durch sein Sterben am Kreuz erlöst, losgekauft von der Macht der Sünde und des Bösen. Und das war nötig. In der Verkündigung wird leider oft einfach übersehen, dass Gott auch zornig sein kann und dass die Sünden seiner Menschen ihn in Zorn versetzen. Es gilt immer noch dieser bekannte Satz aus 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das gilt auch für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Die sind ja nicht besser, denn sie stammen ja genau wie die anderen von Adam und Eva ab. Aber sie sind besser dran, weil sie ihre Schuld abladen können bei Jesus und Vergebung bekommen können. Und die braucht der Christ jeden Tag neu, Vergebung seiner Sünden. Und er hat sie in der Erlösung durch das Blut Christi. Wir sind erlöst durch den Sohn. Und das hängt ja wieder mit dem ersten Punkt zusammen, erwählt vom Vater aus ewiger Liebe. Gott wollte ja Vergebung der Sünden gewähren, weil er uns so liebt. Aber er konnte es nicht ohne das Opfer seines Sohnes. Und so schließt sein ewiger Heilswille von Anbeginn an das Kreuz mit ein. Und das Umgekehrte gilt auch. Der am Kreuz, da geschah nicht einfach ein tragischer Zufall der Weltgeschichte. Am Kreuz, da geschah Gottes ewiger Wille. Durch die Vergebung der Sünden macht Gott uns also, wie es hier heißt, heilig und untadelig. Später im Epheserbrief, im 5. Kapitel, da spricht Paulus nochmal im Zusammenhang mit der Gemeinde von heilig und untadelig. Er sagt, dass Gott die Gemeinde gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, um sie vor sich zu stellen als eine Gemeinde, die keine Flecken und Runzeln aufweist und deshalb heilig und untadelig ist. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Das Wort ist für die Gemeinde wie ein Wasserbad, aus dem sie dann ohne Flecken und Runzeln herauskommt. Erlöst durch den Sohn. Geschwister, wenn ich mein Leben kritisch betrachte, dann muss ich sagen, dass das oft ganz anders verläuft, als Gott sich das wahrscheinlich vorstellt. Ich habe nichts vorzuweisen. Alles, was dagegen Gott steht, muss Jesus durch sein Erlösungswerk wegräumen. Aber wie? So einige von uns waren doch schon mal in der Druckerei Augustin, wo wir unsere Kopien machen lassen. Und der Herr Augustin, der hatte ja riesige Maschinen stehen, die in einem geradezu atemberaubenden Tempo Seiten um Seiten drucken. Ich habe mir vorgestellt, so eine Maschine würde in der Ewigkeit vor Gott all das, was mich von ihm trennt, in blitzesschneller ausdrucken. All die Lieblosigkeit, all den Groll, all den Neid, all die bösen Gedanken, all das Aufbegehren gegen Gott. Und ich könnte die Liste jetzt fortsetzen. Und dann habe ich mir vorgestellt, da kämen bestimmt so etliche dicke Wälzer zusammen. Und die würden in die Waagschale meines Lebens gelegt. Da liegen sie auf der einen Seite. Und die Waagschale, die müsste ja ganz tief nach unten gehen. Geht's aber nicht. Auf der anderen Seite, da steht einfach ein Kelch, der all das aufwiegt und der deutlich macht, Christi Blut für mich vergossen. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann begreife ich erstmal annähernd, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Erlöst durch den Sohn dessen Erlösungswerk, die, die an ihn glauben, zu Erben macht. Erlöst durch den Sohn. Aber noch haben wir das Erbe ja nicht sichtbar angetreten. Gott hat lediglich die unabdingbaren Voraussetzungen dafür geschaffen. aus seiner ewigen Liebe heraus. Da gilt noch ein drittes. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Nochmal die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der euch verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie gesagt, das Erbe haben Gottes Kinder noch nicht sichtbar angetreten. Deshalb ist Gott im Heiligen Geist zu ihnen gekommen. Und sie wurden, wie es hier steht, versiegelt mit dem Heiligen Geist, als sie zum Glauben kamen. Paulus sagt hier, dass der Geist im biblischen Wort kommt und der Christ ihn aufnimmt, indem er das Wort versteht und daran glaubt. Das Siegel besteht also darin, dass wir das Evangelium verstehen und glauben. Und das ist ein nicht aufzubrechendes Siegel, ein Kennzeichen dafür, wessen Eigentum wir sind und unter wessen Schutz wir stehen. Geistbesitz ist also so etwas wie das Zeichen der Anwartschaft auf die Erlösung, damit eine verlässliche Garantie. Mit dem Geist ist uns schon Gottes Gemeinschaft geschenkt, die sich erst vollenden wird, wenn alles ans Ziel kommt. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Mir ist dann noch eine Sache an diesem Text wichtig. Da steht im griechischen Text ganz oft diese Präposition en, die wird meist übersetzt mit in oder durch oder mit. Und hier heißt es dann zum Beispiel in Christus, in ihm, in dem Geliebten. Und auch an vielen anderen Stellen spricht Paulus immer wieder davon, wie wichtig es ist, in Christus zu sein. Ich habe vor einiger Zeit schon mal erwähnt, wie der chinesische Missionar und Autor Watchman Nee dieses in Christus erklärt hat. Ich will das heute noch mal tun. Er hat gesagt, wir sind wie lose Blätter, die in das Buch Jesus Christus hineingelegt werden und da drin bleiben. Und damit hängt unser weiterer Weg von Jesus ab. Wir werden nicht mit ihm identisch. Wir bleiben solche losen, eingelegten Blätter. Aber diese Blätter, die passen sich mit der Zeit dem Buch ein bisschen an. Ist ja auch klar, wenn Sie hier rausgucken, dann werden die Ecken ein bisschen abgerundet. Der Farbton ändert sich und nähert sich dem Farbton der Blätter des Buches an und so weiter. Und so, sagt Watchman Nee, so stellt er sich vor, in Christus zu sein. Und genau das ist das Ziel des Heiligen Geistes in uns, dass wir in Christus sind. Denn es ist seine Aufgabe, Christus groß zu machen. Versiegelt durch den Heiligen Geist ist für uns also so etwas wie das Angeld auf das himmlische Erbe. Es garantiert uns, dass wir Anteil haben an den himmlischen Gütern und bestätigt uns die Zusage Jesu: Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und weil ich das Siegel des Heiligen Geistes trage, deshalb darf ich mich in allen Fragen und Anfechtungen auch auf diese Zusage berufen. Drei Dinge also. Wir sind erwählt vom Vater aus ewiger Liebe. Wir sind erlöst durch den Sohn und wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Drei Personen, in denen uns der eine Gott begegnet. Die Moslems behaupten ja deshalb auch oft, ihr Christen glaubt ja an drei Götter, wo es doch nur einen gibt. Und recht haben sie, wenn sie sagen, es gibt nur einen Gott. Aber das ist der Gott, der nur einer ist und der uns dreifaltig begegnet, als liebender Vater über uns, als Jesus Christus mitten unter uns und als der Heilige Geist mit uns. Drei in eins. Deshalb drei einig. Und schon deshalb liegen all die falsch, die behaupten, Christen, Juden und Moslems glaubten an denselben Gott. Richtig ist, dass es nur einen Gott gibt. Aber Allah heißt er nicht. auch wenn die Araber, die Christen sind, ihn heute so nennen. Er heißt Jahwe und er ist der Vater Jesu Christi. Zurück zum Text. Dieser ganze Text will ein einziges Gotteslob sein. Er beginnt mit den Worten, gelobt sei Gott, und schließt mit den Worten zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein einziges Gotteslob. Und das ist so, weil alles Heilsgeschehen in sich Lob und Verherrlichung Gottes ist. Alles, was Gott seit aller Ewigkeit im Sinn hat, zielt darauf, dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. So steht's hier. Es kommt mir so vor, als ob der von Gottes Liebeshandeln ausgehende Lichtglanz so zurückgeworfen, zurückgespiegelt wird auf ihn selbst. Und Gott erweist seine Macht und seine Herrlichkeit nirgendwo gewaltiger als da, wo er aus lauter Gnade und aus lauter Erbarmen handelt. In Christus nämlich. Und er wird nirgendwo besser geehrt als da, wo Menschen vor ihm einfach nur Empfänger seiner unbegreiflichen Vaterliebe sein wollen. Geschwister, wir sollen nicht nur etwas zu seinem Lobe sagen, wir sollen etwas zu seinem Lobe sein. Und ich denke, das ist die höchste Bestimmung des Menschen, der Gott gehört. Ich möchte schließen mit der letzten Strophe des Paul-Gerhardt-Liedes »Sollte ich meinem Gott nicht singen«. Das Lied steht bei uns leider nicht drin. Ich lese sie mal vor. »Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet, also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen, Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Amen.«